Ja, wir heißen Sie ganz herzlich zur Bibelstunde im Mutterhaus willkommen. Ich freue mich auch ganz sehr, Sie wieder zu sehen, nach einiger Zeit des Fernseinmüssens. Besonders begrüßen wir auch heute in unserer Mitte Herrn Hans-Martin Stäbler und seine liebe Frau. Herr Stäbler wird uns nachher auch die Predigt halten und wir freuen uns schon auf seine Botschaft. Seit letztem Jahr wohnen Sie in Nufringen, also ganz in unserer Nachbarschaft. Ich denke, dass viele unter uns Herrn Stäbler kennen durch seine Gruppenreisen ins In- und Ausland. Ich könnte mir denken, dass der eine oder andere unter uns auch schon eine Reise mit ihm gemacht hat. Ich nenne zu diesem Thema nur das Stichwort Traumreisen oder auch Jesus-Boot-Reisen. Herr Stäbler, Sie waren lange Zeit und von daher ist mir Ihr Name auch sehr vertraut. Sie waren lange Zeit auch Generalsekretär des CVJM-Landesverbandes in Bayern. Sie engagieren sich bis heute in zahlreichen Ämtern und Ehrenämtern, sind ein gefragter Redner. Viele missionarische Initiativen gehen auf Sie zurück oder waren Sie mit beteiligt. Und ich habe eigentlich so gedacht, vielleicht sagen Sie uns nachher selber kurz ein wenig darüber, wofür Ihr Herz schlägt. Und noch eine zweite Frage, worauf blicken Sie in Ihrem Leben dankbar zurück?
Wir beten noch miteinander. Und Herr Jesus, da haben wir es so gut, dass wir das glauben und wissen dürfen. Du bist immer noch größer. Größer als das, was uns bedrängen will. Größer als was uns feindlich erscheint in unserem Leben oder in unserer Umwelt. Du bist auf dem Thron. Dich beten wir an. Dir danken wir auch, dass du als unser großer Heiland und Hirte hier mitten unter uns bist und uns ansprechen möchtest mit deinem Wort. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, dass du dein Wort segnest, dass du das Reden segnest, dass du Vollmacht schenkst zur Predigt und dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dich hören. Danke, Herr Jesus, du hast es versprochen, darauf vertrauen wir. Amen.
Ich grüße euch mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Ist ja toll, da sitzen einige am Freien bei dem wunderbaren Wetter. Das ist natürlich ein Traum. Hört ihr es auch da außen? Klasse. Ich gratuliere zuerst einmal zu dieser Erneuerung hier des Raumes. Ich war noch im älteren Raum, als wir in Nufringen angekommen sind. Sind wir am Nachmittag mal rübergefahren mit dem Fahrrad und saßen dann noch im nicht renovierten Gebäude. Und das wird ja ganz toll alles hier. Und es ist schon eine gute Atmosphäre auch für solch eine Bibelstunde. Was mein Herz bewegt, da könnte ich natürlich jetzt viel, viel erzählen. Das will ich aber nicht tun, weil Gottes Wort steht im Mittelpunkt heute Nachmittag. Aber mein Herz ist bewegt, wenn Menschen Jesus persönlich begegnen, nach wie vor. Als ich mit 19 Jahren Christ geworden bin und Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe, hat sich mein Leben total verändert. Und dann kam ich an Pfingsten immer hierher zu den Pfingsttreffen und ich habe sehr viel von hier profitiert. Ich werde es nachher noch ein bisschen erzählen. Und mich bewegt das, dass dieses Wunder, dass ein Mensch heute dem lebendigen Gott durch Jesus Christus begegnet, dass das auch heute geschieht. Ich war mit meiner Frau zusammen eingeladen als Oldie bei Christival in Erfurt. Das fand in diesem Jahr ja statt und das war schon was Großes. 13.000 junge Leute in diesen Hallen und wir haben den Abschlussgottesdienst miteinander gefeiert und ich war einfach mit dabei, weil ich viele Jahre da ja verantwortlich dafür war und dann haben sie uns eingeladen und ich habe gesagt, wenn ich schon dorthin kommen darf, dann will ich das auch richtig miterleben. Was geschieht dort eigentlich unter jungen Menschen? Mein Herz schlägt nach wie vor für junge Leute und in diesem Abschlussgottesdienst habe ich die Gesichter von Teenies gesehen, 17-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige. Und das war ein Strahlen und ein Jubeln und Danken für das, was Jesus bedeutet. Auch in der Predigt wurde eingeladen, Jesus nachzufolgen, und viele haben das für ihr Herz und für ihr Leben festgemacht. Da geht mein Herz auf nach wie vor, wenn Menschen Jesus begegnen. Übrigens waren dort auch 8 unserer 11 Enkelkinder mit dabei. Und wenn man dann im Gottesdienst so als Opa neben den Enkeln sitzt und mit ihnen dann auch betet, da war so eine Gebetsrunde und das Abendmahl miteinander feiert, geht einem schon das Herz auf. Das könnt ihr sicher nachempfinden. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch in unserer großen Familie wirklich eine geistliche Dynamik haben. Ich habe viel Grund zum Danken für viel Bewahrung auf großen Wegen, habe zu danken, dass Gott immer wieder auch gute Begegnungen schenkt mit interessanten Menschen. Das ist ja auch was ganz Besonderes, auch an solch einem Nachmittag. Ich hoffe, ihr habt nachher noch ein bisschen Zeit, euch zu begegnen und über das eine oder andere zu reden. Ich durfte in meinem Leben viele faszinierende Menschen kennenlernen, nicht nur in Deutschland, sondern international, und das ist ein großes Geschenk. Und wenn man dann mit dabei sein darf, wo Gott Wunder tut, was Größeres gibt's nicht. Ich danke natürlich ganz, ganz besonders auch für meine Familie, für meine Frau, dass wir über so viele Jahre, über 50 Jahre kennen wir uns jetzt und gemeinsam im Reich Gottes unterwegs sein können, ist nicht selbstverständlich. Also, ihr habt alle viel Grund zum Danken. Wenn man morgens aufwacht, ist es immer eine ganz wichtige Sache, dass man zuerst ein Dankgebet spricht. Das hat schon Martin Luther uns gelehrt. Er sagt, der Tag muss mit einem Dank beginnen. Dann verscheucht das alle Depressionen. So viel zum Anfang persönlich. Ihr wisst ja, dass im Moment gerade die Festzeiten in Israel sind. Das ist sicher manchem bewusst. Im Moment sind die Monate oder Wochen, so muss man sagen, der Feste in Israel. Das ist immer so Ende September, Anfang Oktober meistens. Das ist ja ein anderer Kalender, nach dem Mond orientiert. Und da war das Neujahrsfest Rosh Hashanah. Dann war Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das ist für mich etwas Faszinierendes. Ich durfte schon ein paar Mal mit dabei in Israel sein. Das ist ein großer Fastentag, wirklich ein Fastentag. Da kriegen auch die Gäste in Israel eigentlich nichts. Und da fährt kein Auto, da fährt kein Zug, fliegt kein Flugzeug, gibt es kein Fernsehen. Es wird alles gefastet. Und zwar betrifft es das ganze Land. Und jetzt sind gerade die großen Tage des Laubhüttenfestes. Das erinnert, dass wir uns nicht festklammern sollen an das ganze Materielle, auch in unserer Gesellschaft. Und eine Woche lang lebt man in der Laubhütte mit der ganzen Familie. Und zum Abschluss, der letzte Tag des Laubhüttenfestes, ist dann Simcha Torah. Simcha Torah heißt, dass die Freude an Gottes Wort. Der Tag, wo man sich freut darüber, dass Gott nicht schweigt, sondern dass er zu uns spricht. Von daher haben wir jetzt auch so ein kleines Simcha Torah-Fest heute Nachmittag. Gott spricht zu uns. An diesem Fest des Wortes Gottes liest man dann auch den Psalm 119, der längste Psalm der Bibel. Wer weiß, wie viel Verse da dieser Psalm hat? Ich glaube, ein bisschen weniger, 173 oder so. Aber es ist ja eingeteilt worden dann in unserer Bibel. Eigentlich ist es ja ein Psalm. Aber es hat viele Verse, wo das Wort Gottes verehrt wird. Dein Wort ist ein großer Schatz, eine Beute, die man sozusagen gewinnt. Oder dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und das ist mein Wunsch, dass das auch heute Nachmittag geschieht. Als ich hier viele Jahre lang in Eidlingen bei den Pfingsttreffen mit dabei war, da habe ich hier erlebt, was ich dann in meinem Leben immer wieder erfahren habe, dass Gottes Wort Glauben zündet. Dass junge Menschen hier wirklich mit dem Glauben an Jesus Christus konkret starten und dass das Auswirkungen über Jahrzehnte im Leben hat. Ich habe hier erlebt in der Verkündigung, es waren damals meistens Johannes Hansen, Klaus Eickhoff oder Klaus Vollmer, der mich besonders geprägt hat in diesen Jahren, in denen ich immer hier war. Die hatten sehr intensive Bibelzeiten gehalten. Also die haben manchmal anderthalb Stunden lang gesprochen und hätten immer noch weitermachen können und haben dann auch noch weitergemacht. Das war schon sehr intensiv und ich habe erlebt, wie Gottes Wort aufrüttelt und ermutigt, wie Gottes Wort zur Nachfolge einlädt und ganz konkrete Spuren auch des Lebens aufzeigt. Ich habe dann hier erlebt, und darum geht es auch heute Nachmittag, wie Gott beruft, wie Gott Weichenstellungen im Leben stiftet und wie er uns einen Durchblick gibt in seine zukünftige Welt, wie er uns Hoffnung schenkt. Heute Nachmittag möchte ich mit euch über das Stichwort Berufung nachdenken. Gott beruft seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Berufung ist nicht nur ein einmaliger Akt, sondern Berufung geschieht immer wieder auch im Lauf unseres Lebens. In jeder neuen Altersphase haben wir auch eine neue Berufung von Gott. Sicher, es gibt eine Grundberufung. Ich wurde berufen zum Evangelisten und Verkündiger. Das bleibt, solange ich das kann und eingeladen werde oder unterwegs sein kann, möchte ich gern die Botschaft des Evangeliums weitersagen. Aber dann gibt es auch so Spezialberufungen, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Oder die Berufung, ich sage es mal auf meine Ebene bezogen, Großvater zu sein. Da muss man ja mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Was legt Gott eigentlich in diese Lebensphase hinein, wenn man Enkelkinder hat oder wenn man Menschen begegnet, die vielleicht in derselben Lebensphase sind. Die Berufung in einer älteren Altersphase. Ich habe in der Jugendarbeit oft gefragt, woher hast du eigentlich die Impulse für deinen Glauben bekommen? Da haben Umfragen gemacht und manche haben gesagt, meine Eltern, aber relativ wenig, obwohl ich glaube, dass die Eltern viel bedeuten natürlich, auch in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Glaubensentwicklung. Aber nicht wenige haben gesagt, ach meine Oma, die hat mir die Geschichten der Bibel erzählt. Meine Oma hat mir oder mein Opa hat mir gezeigt, wie man beten kann. Ich glaube, dass Großeltern eine hohe Aufgabe haben und Berufung, gerade auch an jungen Leuten und an ihren Enkeln. Berufung zu besonderen Aufgaben. Berufung geschieht manchmal ganz plötzlich in unserem Leben. Plötzlich gibt es eine Gottesbegegnung. Sie kennen das schon aus biblischen Texten. Berufung kommt von außen in unser Leben hinein. Der Ruf Gottes erreicht uns von außen. Es sind nicht nur unsere inneren Gefühle. Es sind nicht nur unsere inneren Wünsche, wenn Gott uns anspricht, sondern Gott spricht manchmal ganz unerwartet plötzlich in unser Leben hinein. Von außen. Selbstberufung hält oft nicht durch. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses Wort, das von außen unser Leben trifft, in uns wirkt. Deswegen gibt es auch solche Bibelstunden, damit Gottes Wort uns von außen anspricht. Das war den Reformatoren sehr, sehr wichtig. Die haben damals gesagt, es ist wichtig, dass Gott uns von außen immer wieder ermutigt, tröstet, stärkt und auch beruft. Extra nos. Ich denke zum Beispiel an Mose. Mose, dieser Flüchtling, der mitten in der Wüste seine Tiere versorgt und dann plötzlich diesen brennenden Dornbusch sieht. Das war nichts Außergewöhnliches in der Hitze der Wüste, brennen manchmal diese Sträucher, diese Büsche. Aber dieser Busch ist nicht verbrannt. Er ist ganz verwundert. Er geht darauf zu und dann hört er die Stimme, Mose, Mose, zieh deine Schuhe aus. Heiliges Land. Gott begegnet ihm ganz direkt und persönlich und beruft ihn zum Leiter seines Volkes. Oder ich denke an David. Das war ja auch eine heiße Berufung damals in Bethlehem. Wenn ihr die Geschichte mal nochmal nachlest, David, Samuel musste den neuen König berufen. Und so geht er nach Bethlehem. Isai, der Vater, lässt seine Jungs alle auffahren und stellt Samuel diese Jungs vor. Keiner ist es. Samuel fragt dann, gibt es noch einen? Ach, der Junge da außen noch bei den Tieren, der musste jetzt eben bei den Tieren bleiben. Und Samuel sagt, ruft ihn her. Und dieser David bei den Tieren, der vergessene Hirtenjunge, der wird berufen zum großen König Israels, zum Vorläufer des Messias. Große Berufungen von außen kommen ganz plötzlich, verändern das Leben. Oder ich denke an die Jünger, Sie kennen diese Geschichte, als Jesus am Ufer entlang geht und er sieht Andreas und Petrus und er sieht Jakobus und Johannes, aktive Fischer am See Genezareth, und er ruft sie weg mitten in ihrem Alltag. Ganz plötzlich. Er sagt zu ihnen, folgt mir nach. Und sie verlassen alles. Auch den Vater Zebedäus im Schiff lassen sie zurück. Und sie folgen Jesus nach. Berufung mitten im konkreten Leben. Ich habe dies ganz persönlich erfahren. Mitten im Alltag habe ich Gottes Berufung erlebt, die er in mein junges Leben hineingelegt hat. Nicht Elektroingenieur, so wie ich es wollte, bei Siemens, sondern Verkündiger der guten Nachricht des Evangeliums, besonders auch unter jungen Leuten. Berufung, liebe Freunde, geschieht oft ganz plötzlich. Gott gibt seine Weisung, seinen Auftrag, seine Zusagen in unser Leben hinein und sagt, sei meine Mitarbeiterin, sei mein Mitarbeiter und ich stärke dir den Rücken. Spannende Berufungsgeschichten der Bibel. Wenn ein Mensch in seiner Berufung lebt, dann spürt man das übrigens. Dann spürt man, dass von solch einem Menschen auch Segen ausgeht. Heute geht es auch um eine Berufung, eine ganz besondere Berufung, und zwar eines großen Propheten. Ich möchte mit euch einen Text lesen, wo gezeigt wird, wie Jesaja, der Sprecher Gottes zur Zeit des Alten Testaments, berufen wird. Die Texte im Buch Jesaja, und es lohnt sich schon einmal, sich Zeit zu nehmen, um dieses Buch mal ganz fröhlich in aller Ruhe durchzulesen. Die Texte des Propheten Jesaja sind an vielen Stellen Scheinwerfer direkt ins Neue Testament hinein. Hier leuchtet etwas auf vom Glanz der Bibel, vom Glanz, vom Licht, das das Neue Testament und Jesus Christus hell macht. Übrigens, Jesaja ist ja namensverwandt mit Jesus. Jesaja, Josua, Jesus. Der Herr rettet. Der Herr ist heil. Jesaja verheißt in einer einmaligen Weise die Wunderereignisse von Jesus Christus, unserem Herrn. Die Berufung von Jesaja wird auf das Jahr 736 vor Christus datiert, als der König Usia in Jerusalem stirbt. Es ist spannend, sich diese Zeit einmal ein wenig zu betrachten. Die damalige Welt war aus den Fugen, ganz ähnlich wie heute. Es gab eine große globale, so für die damalige Zeit globale, schwierige Situation. Und so lese ich jetzt, wer eine Bibel hat, kann mitlesen, Jesaja 6, Vers 1 bis 9. In dem Jahr, als der König Usia starb, sagt Jesaja, sah ich den Herrn, sah ich Gott sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum des Gewandes füllte den Tempel. Seraphim, Engel standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel, 2 deckten ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 deckten sie ihr Antlitz. Mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme des Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Herr, hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Jetzt bekommt er den Auftrag, Gericht, so wie das viele Propheten im Alten Testament hatten, Gericht und Gnade, Gerichtsbotschaft und Hoffnungsbotschaft weiterzugeben. Es war kein leichter Auftrag. Im Jahr des Königs Usia, als der König starb, die Weltlage, ich habe es schon angedeutet, war brutal. Sie war wirklich brutal für die Menschen damals, erdrückend wie heute. Großmächte kämpften gegeneinander. Assyrien, Babylon, die Reiche im Norden und im Süden das Großreich Ägypten, die Macht am Nil. Und Israel, Juda, Jerusalem lag mittendrin im Kampffeld dieser Großmächte. Babylon war bekannt für seine rücksichtslose Brutalität. Nicht zu ertragen. Totale Angst bestimmte die Zeit. Juda, Israel war schwach. Das wird nun in den Propheten gezeigt, die zu dieser Zeit sprachen als Seher und Sprecher Gottes. Es war ein sehr zerrissenes Volk. Auch das kennen wir aus unseren Tagen. Es gab viel Ungerechtigkeit in diesem Volk. Die Situation war sehr krass zwischen ganz armen Menschen, die kaum was zu essen hatten, und zwischen ganz reichen Menschen. Es war hoffnungslos, eine hoffnungslose Situation. Wie wollen wir denn darin bestehen, diese kleinen Länder zwischendrin, zwischen den Großmächten mit ihrer Kampfkraft? In dieser Welt- und Lebenssituation wird Jesaja berufen. Jesaja, der kommt eigentlich aus der gebildeten Oberschicht in Jerusalem. Das zeigen viele Beispiele aus seinem Buch. Er kam wahrscheinlich aus der Führungsschicht, Priesterschicht im Jerusalemer Tempel. Wahrscheinlich übernahm er schon als junger Mann verantwortliche Aufgaben. Man sieht und spürt das auch direkt, wenn man sich mit Jesaja beschäftigt. Er war sehr begabt. Und nun habe ich 4 kurze Impulse zum Mitnehmen in diesen Sonntag, in die neue Woche. Erste: Ein Mensch sieht Gott und dadurch die Welt neu. Ein Mensch sieht Gott und dadurch die Welt neu. Er sieht Gott in seiner Größe. Die Größe Gottes wird hier geschildert. Es ist sehr gewaltig. Wenn ihr es genau gehört habt in diesem Text, dann ist sogar der prächtige Tempel gefüllt, so steht es hier, vom Saum seines Gewandes. Der ganze Tempel, nur so ein bisschen vom Saum gefüllt. Damit wird deutlich, dieser prächtige Tempel, auf den in Israel, im Judentum, die Menschen sich eingeschworen haben, bejubelt haben, die großen Feste stattgefunden haben, dieser große, prächtige Tempel ist vor Gott wie ein kleines Tempelhäuschen. Der Saum füllte den Tempel. Das macht doch deutlich, unsere Leistungen, unsere Bauwerke sind eigentlich aus dem Blickwinkel Gottes winzig klein. Wenn wir die Größe Gottes sehen, entdecken wir auch die Kleinheit unseres Lebens. Alle menschlichen Songs verstummen, im Psalm 93 steht, die gewaltigen Wasserwogen im Meer brausen, die Tsunamiwellen sind sichtbar. Wenn wir Gott begegnen, begegnen wir einer Kraft, die wir nicht kennen. Aber Gott, der Herr, ist immer noch größer. Dieses Lied haben wir vorher angestimmt. Das ist das Lied, das ich auch hier gelernt habe, auf dem Pfingsttreffen von Gerhard Schnitter, der uns das beigebracht hat. Und wir haben in unserem Chor dann diese Lieder gesungen an allen möglichen Stellen, auch in unserem Land. Das gilt auch für uns heute. Wenn wir unsere Sorgen sehen, aber der Herr ist immer noch größer. Wenn wir auf unsere Familien und Gemeinden schauen, aber der Herr ist immer noch größer. Wenn wir diese zerstrittene, brutale Welt mit dieser unsäglichen, mit diesem unsäglichen Kriegsgeschrei sehen, aber der Herr ist immer noch größer. Wir wollen das hören. Wir wollen das ganz neu glauben. Wenn wir Gott begegnen, bekommen wir eine neue Welt- und Lebenssicht. Die Engel singen es uns zu. Dreimal, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Hier klingt etwas an, darf ich es mal so sagen, von der Heiligkeit, von der Dreieinigkeit Gottes, wie wir sie im Glaubensbekenntnis bekennen. Dreimal Gott, der Vater und Schöpfer der Welt, Gott, der Sohn, der uns errettet hat, Gott, der Heilige Geist, der jetzt mitten unter uns wirkt. Alle Lande sind seiner Ehre voll, seiner Heiligkeit voll. Stimmt das? Wie viel Unehre machen wir dem lebendigen Gott? Wie viel Zerstörung sehen wir bis in unsere Familien hinein? Wie viel Unfriede erleben wir? Wie viel Zerbruch auch im Blick auf die weltweite Christenheit? Der Mensch lobt von sich aus Gott, den Meister, nicht. Jesaja und auch wir bekommen eine neue Blickrichtung. Es gilt, Gott schreibt Weltgeschichte. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Im Hebräischen heißt das Shechinah, seiner Heiligkeit. Das ist die Melodie der Hoffnung. Das ist die Melodie, die wir nicht überhören dürfen, auch in unseren Tagen heute. Das ist die Melodie, die uns Mut gibt, durchzuhalten. Ich lade euch ein, dass wir jetzt zwischendurch dieses Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth miteinander singen. Ich hoffe, dass ihr diese schöne Melodie kennt. Man kann sie mehrstimmig singen, aber wir probieren sie mal einstimmig.
Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. sind voll seiner Ehre, die Länder sind voll seiner Ehre, die Länder sind voll seiner Ehre, heilig ist der Herr.
Das war der erste Punkt, der neue Gottesblick. Das zweite: ein Mensch sieht sich selbst neu. Jesaja mag eine große Selbstmeinung von sich gehabt haben, ein hohes Selbstwertgefühl, würden wir heute sagen. Übrigens war er auch überzeugt, davon bin ich sicher, da er im Tempel gewirkt hat, von seiner Frömmigkeit. Er hatte etwas vorzuweisen, schon als junger Kerl. Er ging im Tempel ein und aus, vielleicht mit erhobenem Kopf. Er hat sich vielleicht selber auf die Schulter geklopft. Ich bin schon toll, meine Eltern müssen mit mir zufrieden sein und Gott auch. Ich bin schon recht, sagt man im Schwäbischen. Vorsicht, bei so steilen Gedanken und Worten, wer Gott begegnet, auch heute Nachmittag, bei dieser Bibelstunde, der bekommt eine neue Sicht, auch von sich selbst. Wir erschrecken, wenn wir ehrlich sind, über den Abstand zwischen meinem kleinen Leben mit aller Lüge und Selbstüberheblichkeit, mit aller Lieblosigkeit und allem Egoismus. Und wir spüren, wir sind meilenweit von dem heiligen Gott entfernt. Die Bibel nennt das Sünde. Ihr kennt diesen Begriff Sund, dieser Graben, der zwischen Gott und uns besteht. Paulus sagt später mal in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Jesaja, bei ihm wird besonders gezeigt, mit dem ganzen Beispiel auch der Kohlen, er hat unreine Lippen. Das heißt, seine Worte sind giftige Worte, zerstörerische Worte. Und Worte können wirklich verletzen und zerstören, das wissen wir. Und wenn wir etwas Zerstörerisches einem anderen Menschen gesagt haben, dann kann man das nicht nur einfach wieder gut machen, dann ist es da. Dann brauchen wir Vergebung und Versöhnung. Wer Gott wirklich begegnet, der wird nicht übermütig, sondern wird still. Zu welchen Worten, Gedanken und Taten bin ich fähig? Eine echte Gottesbegegnung treibt zur Buße, sagt die Bibel, zur Umkehr. Lasst uns deshalb unsere Schuld vor dem lebendigen Gott bekennen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Zweite, unsere Schuld bekennen. Das Dritte, Gott reinigt uns von unserer Sünde. Lippen, ich habe schon erwähnt, haben nun die besondere Bedeutung, wie ist das eigentlich mit unseren Worten, die wir sagen? Wie viele lieblose Worte haben wir ausgesprochen? Worte ist ja immer eine Spannung zwischen Liebe und Lüge. Worte, die ermutigen oder Worte, die zerstören. Ich begleite seit vielen Jahren einen Mann, der jetzt etwa auch 70 Jahre ist, den ich seit vielen Jahren kenne, der hochbegabt ist, der Studienrat war und der aber trotzdem in seinem Leben eine Wunde hat, die er nie menschlich überwinden konnte. Als Junge hat er von seinen Eltern nur gehört, du bist nichts, von dir wird nichts, du bist ein Versager. Und diese dauernde negativen Worte haben so tief in seinem Leben getroffen, dass sie ihn belasten bis heute. Leben, das durch Worte zerstört wurde. Das ist eine Riesentragik. Deswegen brauchen wir die Vergebungskraft Gottes, die uns reinigt. David sagt im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist. Das Zeichen der Reinigung hier ist die Kohle vom Altar. Für uns als Christen ist es das Kreuz auf Golgatha. Jesus hat teuer bezahlt, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde. Jesus vergibt uns. Das ist eine ganz große Botschaft, die wir gerade auch in unserer modernen Zeit, wo man kaum mehr über Sünde reden kann. Viele reden heute nur noch von Scham oder anderen Dingen. Nein, Sünde ist die Trennung zwischen dem lebendigen Gott und dem, was er Gutes in unser Leben hineinlegen will und hineinlegt, und unserem egoistischen und von Lüge gezeichneten Leben. Jesus vergibt uns, er richtet uns auf. Deshalb lasst uns die Bitte aus dem Vater unser ganz bewusst beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und lasst uns das Abendmahl miteinander feiern, immer wieder. Das war auch ein großes Geschenk für unsere Ehe, dass wir auch in Zeiten der Herausforderung, der Krise gemeinsam das Abendmahl genommen haben. Und so konkret, wie wir das Brot essen, so konkret, wie wir den Wein trinken und schmecken, so konkret, so spürbar, so erfahrbar, vergibt uns Jesus unsere Schuld. Was für ein Geschenk. Ich muss den Rucksack einer belastenden Vergangenheit nicht immer weiter mit mir rumschleppen, sondern ich darf es abgeben. Übrigens ist ja hochinteressant, dass bei der Berufung des Petrus im Neuen Testament, als Jesus den Petrus beruft, er die Wunder Gottes erlebt und dann sagt Petrus zu Jesus, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus richtet diesen gedemütigten Petrus auf und sagt, ich will dich zu einer Persönlichkeit machen, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Fürchte dich nicht, er vergibt Schuld. Bitte schieben Sie das nicht auf die lange Bank, sondern bitten Sie auch heute noch, Herr, vergib mir meine Schuld. Und der vierte und letzte Punkt, berufen zum Dienst. Wer Gottes Nähe erfährt, wer Gott die Ehre gibt, wer Vergebung erlebt, den befähigt Gott auch zum Dienst. Zum Dienst im Reich Gottes, in seiner Welt, der Nachbarschaft, in der Familie, im Berufsleben und auch in seiner Gemeinde, bis hin zur weltweiten Mission. Wer diese Erfahrung der Heiligkeit Gottes macht und Vergebung erfährt, der kann Segen und Frieden in diese Welt, in unsere Gesellschaft hineintragen. Das ist übrigens eine Grundberufung für alle Christen. In 1. Petrus 3, Vers 9 steht, zum Segnen sind wir berufen. Zum Segnen sind wir berufen. Jesaja sagt es später einmal so, wir sind Freudenboten mitten in einer gebeutelten Welt, die Gutes predigen, Heil weitergeben. Hoffnungsmenschen in einer Welt voller Angst. Und das braucht unsere Zeit dringend. Die Menschen in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft, die Menschen, denen wir begegnen jeden Tag, die jetzt Angst haben in der Energiekrise und anderen Fragen, brauchen diesen Segen Gottes, der Hoffnung macht, mitten in einer Welt der Angst. Lasst uns Freuden- und Segensboten sein. Ich kenne viele Menschen, die so in Gottes Berufung leben. Unter anderem habe ich einen Freund im Nahen Osten. Burkhard heißt er. Ich besuche ihn jedes Mal, wenn ich in Israel bin. Ein ganz feiner Kerl, der ist etwa im gleichen Alter wie ich jetzt auch. Der war mal CVDM-Sekretär in Deutschland. Und dann hat Gott eine neue Berufung in sein Leben hineingelegt, nach einem Bruch in seinem Leben. Manchmal sind so Brüche im Leben dann auch ein Hinweis, dass Gott was Neues will. Und er hat die Berufung erlebt, dann nach Israel zu gehen. Und seit über 30 Jahren verantwortet er dort eine Arbeit, die ich bewundere, die für mich eine der bedeutendsten Shalom-Arbeiten in Israel ist. Er holt behinderte Menschen aus der arabischen Welt, aus den Verstecken und gibt ihnen eine Würde. Man muss wissen, in der arabischen und der afrikanischen Welt ist es so, dass Behinderung, die leider ja dort oft vorkommt, das hat auch mit, darf man so sagen, mit Inzucht und so auch zu tun, weil sie immer nur in der Familie heiraten dürfen. Es gibt dadurch viele, die blind sind oder die andere Behinderungen haben. Und wenn jemand behindert zur Welt kommt oder ein behindertes Kind kriegt, dann wird das Kind weggesteckt, versteckt. Das ist eine Schande für die Familie, so ist das Denken, und die Mutter ist schuld. Und so hat Burkhard den Auftrag übernommen und hat Menschen besucht und sie sind aus den Familien heraus in die Werkstätten gekommen, in ein Heim, ein Haus der Diakonie, und er gibt diesen behinderten Menschen eine Würde, auch medizinische Hilfe. Aus der ganzen Welt werden Rollstühle dorthin gebracht und sie reparieren die Rollstühle und bringen sie dann so in Ordnung, dass sie wirklich auch für Menschen dort eine Hilfe sind, oder andere kommen in bedeutende Krankenhäuser und werden operiert und kommen nachher wirklich mit einem ganz neuen Lebensstil wieder raus. Und sie lernen Berufe. Und wenn man diesen Menschen, jetzt in der Zwischenzeit sind es junge Leute, aber auch Leute im mittleren Alter, begegnet und die glänzenden Gesichter sieht, die Augen der Freude, die einem da entgegenleuchten, dann kann man nur staunen und danken. Die Mädchen lernen nähen, waschen, sticken, die Männer Schreiner arbeiten, Mechaniker, Schuhmacher und so weiter. Leuchtende Augen, fröhliche Gesichter, weil jemand seine Berufung lebt. Gott kann was Großes draus machen. Gott schenke euch Gottesbegegnungen, echte Gottesbegegnungen, damit der Heilige Geist unser Herz so berührt, dass wir eine Gottesstunde erleben und nicht nur auf alten Traditionen bauen. Gott schenke euch, dass ihr ehrlich werdet im Blick auf euch selbst. Das ist gar nicht so einfach. So dass ihr Vergebung erlebt und Versöhnung erfahrt. Und dann wünsche ich, dass Gott unter uns Menschen beruft, Freudenboten der Liebe Gottes zu sein. Gott segne euch. Ich möchte beten. Herr, du kennst jeden von uns. Du weißt, wie wir über dich denken und welche Gottesbegegnung wir in unserem Leben erfahren haben. Herr, schenke doch, dass viele, auch hier in Eidlingen, immer wieder dich entdecken, deine Heiligkeit spüren und dann Vergebung erfahren, um neu in Berufung zu leben. So segne jeden, der heute Nachmittag da ist, und mach etwas aus unserem Leben zu deiner Ehre. Herr, und dann wollen wir diese Welt segnen in deinem Namen. Wir wollen die segnen, die in unserer Nachbarschaft sind, in unseren Familien leben. Herr, gib ihnen etwas von deiner Freude und von deiner Liebe. Herr, und dann wehre du den Bösen in dieser Welt und stifte du Frieden. Du bist der Herr der Welt. Wir beten dich an. Amen. Ich wurde gebeten, noch ein paar Sätze zu sagen für das Opfer. Ich danke herzlich allen, die mithelfen. Wir haben seit 12 Jahren einen kleinen Verein. Da gehört Jürgen Wehrt mit dazu, Roland Werner und viele andere bekannte oder weniger bekannte Leute, die das Anliegen haben, dass evangelistische Arbeit in unserem Land nicht untergeht, sondern dass die gefördert wird. der Trend so in verschiedenen Bereichen ist eher ein bisschen dagegen. Von daher unterstützen wir alles, was missionarische Arbeit bedeutet. Und das Opfer von heute geht ganz bewusst für diese Arbeit, die wir kräftig unterstützen, nach Israel, in den Nahen Osten, wo Burkhard Schunkert diese Arbeit durchführt unter den Behinderten. Wir haben versprochen, dass wir jeden Monat über 2.000 Euro dort zur Verfügung stellen, damit sie diese Arbeit tun können, die allein aus Spenden geschieht. Eine wunderbare Arbeit und ich danke allen, die das mit unterstützen. Es kommt alles dort an und hat eine große Auswirkung in dieses Land und für viele einzelne Menschen. Vor der Corona-Zeit wurde ich gebeten, ein kleines Büchchen zu schreiben mit 30 Mutmachandachten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so stark greift. Ich habe ganz viele Briefe bekommen und Reaktionen, wo mir Leute schreiben, das hat mir gut getan. Kurze Andachten, jeden Tag nur 2 Seiten, ein kurzer persönlicher Impuls und zu einem Bibelwort. Viele haben dieses kleine Büchchen auch benutzt, um andere Mut zum Glauben zu machen. Bitte keine halben Sachen, 30 Mutmachandachten, und haben das verschenkt in der Nachbarschaft, in der Familie, haben daraus vorgelesen am Krankenbett oder Menschen, die einfach Ermutigung brauchten. Es ist spannend zu hören, was dieses kleine Büchchen bedeutet. Ich habe 10 Exemplare hinten mitgebracht. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne da hinten angucken, an dem kleinen runden Tisch. Meine Frau ist da mit dabei. Und dann legt einfach die 9 Euro in die kleine Tasche, die da dabei ist, gell? Okay. Jetzt möchte ich aber noch um den Segen Gottes bitten. Wer kann, den lade ich ein, dazu aufzustehen. Wenn Gott uns segnet, dann spricht er sein großes Ja in unser Leben hinein. So segne dich der lebendige Gott, der dich geschaffen hat und Ja zu dir sagt. Es segne dich Jesus Christus, der dich erlöst hat und der dir seinen Frieden schenkt. Es segne dich der Heilige Geist, der Gemeinschaft stiftet und der uns eine lebendige Hoffnung gibt. So geht nun hin als Gesegnete im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.